Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Hallo und herzlich willkommen zu Watchlist, dem Serienpodcast mit mir. Das ist nicht die Mona, sondern der Marcel. Und Mona, hallo Mona.
Hallöchen.
Ausnahmsweise darf ich heute die Begrüßung machen. Ich bin ganz überfordert. Ich war ja der Praktikant bis vor kurzem und über diesen Status habe ich nicht geträumt, jemals hinausarbeiten zu können. Aber wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid mit dem dreckigsten Bums-Podcast, den es überhaupt gibt. Podcasts sind ja sowieso Abfall und jeder Schmock wichst sich ein Audiotief auf jedem Format. Und überhaupt, ich habe richtig Bock, Podcasts zu hören, zu sehen und die Promotions dafür zu ertragen. Aber nichtsdestotrotz ist dies der beste Serienpodcast, den Mona und ich hier machen hätten können. Hallo Mona!
Hallöchen. Also ich weiß ja gar nicht, wohin mit der Euphorie dieses Intros. Vielen Dank an der Stelle. New Year, New Marcel, würde ich einfach auch sagen. Es gibt ein bisschen Spices da drin.
Ich bin einfach, ich bin alle Spices, die es gibt. Und deswegen bin ich vermutlich auch der Grund für euren Sodbrand.
Ganz genau.
Und wir sind ja,
so
Leute, wir haben hier auch, wir sind ja nicht nur Mona und Marcel. Nein. Wir sind ja auch Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgeräufte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Emily in Parises Französischlehrerin.
Sehr schön. Da freue ich mich riesig. In diesem Podcast, ich weiß gar nicht, ob du schon gesagt hast, aber in diesem Podcast geht es natürlich um Serien, die wir gucken und die wir euch empfehlen. Also das ist hier alles eine Sendungsempfehlung, weil es wäre ja Quatsch, wenn wir hier eine halbe Stunde uns den Mund fusselig reden und am Ende sagen, also das ist eine Scheiße, Kackscheiße, bitte nicht gucken. Deswegen sind das alles schöne Serienempfehlungen.
Dann könnt ihr Robert Hofmann ertragen, aber nicht uns.
Eben. Nein. Wir sind da, wir gucken doch jeden Bums, wir nehmen doch alles mit. Und heute geht es um eine, ich glaube, sie avanciert zu meiner Lieblingsserie. Oder ist es schon? Gleich hinter Marvelous Mrs. Maisel. Und da, mit dem Intro, Leute, passt auf. Es geht heute um die Serie Lupin. Lupin. Und da macht man einfach auch so einen ganz komischen Gesichtsausdruck, wenn man Lupin spricht. Zwischen Gentleman Gauner und Ocean's 11, würde ich mal sagen, ist jetzt mein ausgedachter Untertitel für diese Serie. Zuerst, und ich muss sagen, der ist ganz schön gelungen.
Komisch, dass den Netflix nicht in Erwägung gezogen hat. Also wirklich.
Wirklich, DM me, also, hit me up, Netflix. Also I'm the Untertitel Goddess, würde ich
also
sagen.
Wenn da nicht
weil der
was geslidet wird die nächsten Tage, da weiß ich auch nicht.
Nee, oder? Kann man nicht verstehen. Zuerst muss ich natürlich sagen, dass es eine gute Serie ist zum Vorstellen, weil man kann gar nicht so viel darüber sagen, weil es lebt natürlich von diesen Überraschungsmomenten. Ne? So eine gute Gauner-Serie lebt ja von den Überraschungsmomenten und davon, dass man gar nicht so viel weiß, bevor man diese Serie anfängt. Deswegen kann ich gar nicht so viel sagen, ohne direkt zu spoilern. Deswegen wird es so eine kleine Watchlist-Mystery-Folge heute. Aber einfach, um das so ein bisschen einzuordnen. Also die Serie Lupin basiert auf der Buchreihe mit dem Titel Arsène Lupin von Maurice Leblanc.
Ach, den Namen kannst du halbwegs normal aussprechen. Das ist schön.
Es wird schwierig, diese Folge. Es wird zungenbrecherisch. Und diese Serie bei Netflix ist gerade oder war auf der Nummer 1 der beliebtesten Neuerscheinungen. Und es geht um Arsène Diop, der sich auf die Suche macht nach den Verantwortlichen für den Tod von seinem Vater. Den will er jetzt quasi rächen, den Tod. Und dabei deckt er ein Verbrechen auf, um ein sündhaft teures Collier.
Und gar nicht mal so schön.
Das 25 Jahre schon zurückliegt. Und natürlich, wenn man so lange buddelt, kommt natürlich auch noch ganz viel mehr Dreck an die Oberfläche. Und mit dem Dreck hat wirklich niemand gerechnet. Das sind Riesenkackhaufen, die da zur Oberfläche kommen.
Es ist
Mystery. Ja, ganz genau. Es ist Mystery, ich weiß. Und deswegen hier einfach mal der Trailer als kleine auditive Einführung aus meiner Audio- und Tonfabrik Mona Hausen. Los geht's.
Ich putze im Louvre. Die Kunstwerke sind Millionen wert. Nächsten Freitag wird hier ein Collier versteigert. Wir werden es stehlen. Ihr geht als Putzer rein und als Millionäre raus. Noch Fragen?
Aha. Was machst du, solange wir hier die ganze Arbeit machen?
Was, ich? Ich ersteigere das Collier. Ich habe viel gelesen in deinem Alter. Das hat mir dein Großvater geschenkt. Es wird dir gefallen.
Arsène Lupin, der Gentleman-Gauner.
Ich muss dir was zeigen. Es ist unglaublich. Ich denke, unser Verdächtiger hält sich für Arsène Lupin. Die Methode, die Eleganz, der Mut, das Talent.
Und was kommt dann, D'Artagnan und die drei kleinen Schweinchen?
25 Jahre dachte ich, mein Vater sei ein Dieb. Ich musste damit leben. Er hat ihm einen Diebstahl untergeschoben.
Lassen Sie mich los!
Ich räche mich an Pellegrini.
Who gonna stop me in my moment? Oh mon Dieu.
Oha. Oha, sage ich da nur. Also, aller Ursprung dieser Geschichte oder auch dieser Folge ist der Gentleman-Gauner und eleganter Meisterdieb Arsène Lupin. Lupin. Ganz genau richtig. Entschuldigung, ich habe es falsch ausgesprochen.
Es heißt Lupin. Nicht Lupin. Es heißt Lupin.
Lupin. Entschuldigung, ich mein geschändetes Gehör hört den Unterschied so gar nicht. Aber es geht also um Arsène Lupin. Das ist eine der ikonischsten literarischen Figuren des 20. Jahrhunderts in Frankreich, weil ich habe also davon in meinem Leben noch nie was gehört. Und natürlich, du bist ja auch so französisch belesen. Und es ist ein Gentleman-Gauner deswegen, weil der ist also recht, eine recht elegante Erscheinung, hat der kleine Mausebär. Der hat einen Zylinder, der hat einen Monokel, dann hat er einen Frack an und so einen eleganten Spazierstock. Und charmant ist er auch noch. Ist ein Top-Typ einfach. Und der französische Schriftsteller Maurice Leblanc hatte diesen Gentleman-Dieb Arsène Lupin eben 1905 erfunden und seitdem gibt es Romane über den und Theaterstücke und er hat sogar es nach Hollywood geschafft, 1932 und alle verehren den in irgendwelchen Filmen und Zeichentrickserien anscheinend außerhalb Deutschlands, aber es gibt sogar einen japanischen Manga von Lupin, Lupin 3 und ich finde, da hat man es geschafft. Oder Marcel? Wenn es mal einen Manga über uns gibt, dann haben wir es geschafft. Den du auch noch dann synchronisierst. Das machst du ja viel.
Ich spreche aber dich einfach. Ich spreche ausschließlich dich.
Einfach alles. Sehr gut, sehr gut. Ich finde, da hat man es geschafft und Lupin hat es also geschafft. So, und jene Figur, also Arsène Lupin, die Romanfigur, nicht die Manga-Version, ist es jetzt die Arsène Diop in der Serie, gespielt von Omar Sy, den ihr kennt von Ziemlich Beste Freunde, in seinem Leben inspiriert. Und zwar von dem Tag an, an dem er von seinem Vater dieses Buch über Lupin geschenkt bekommen hat, will er also sein wie dieser Meisterdieb, ja, und ist also von dieser Figur ganz inspiriert und eifert dem so ein bisschen nach. Der Vater von Arsène Diop kann er aber sein Können als Meisterdieb nicht mehr beweisen, weil dem Vater wird ein vermeintlicher Diebstahl eines millionenteuren Colliers unterstellt. Und hässlichen Colliers, immer schon mal zu sagen. Ja. Und ihm wird das unterstellt. Und deswegen erhängt sich der Vater im Gefängnis. Und weil er aber vorher ein Geständnis unterschrieben hat, ist der Fall klar. Und er hat sich jetzt aus Schuldgefühlen erhängt im Gefängnis und fällt zu den Akten, fertig. Aber das Collier wurde nie gefunden. Okay. So viel kann ich sagen. Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Jetzt ist die Serie aber keine Adaption von den Büchern oder von der Buchreihe, sondern mehr so eine Hommage oder inspiriert von dieser Romanreihe. Die Figur wird jetzt nicht also einfach in die Gegenwart versetzt und dann spielt man dieses Buch nach, sondern es ist ein bisschen eine Meta-Ebene auch entstanden, die ganz stimmig ist, würde ich sagen. Weil abgesehen von der Namensähnlichkeit von Arsène, also dem Hauptdarsteller in der Serie, und Arsène, dem Lupin, lässt sich nicht so viel feststellen. Also es ist wirklich ein Fan, der da inspiriert ist und nicht der jetzt die Romanfigur sein will oder verkörpern soll. Und Arsène spinnt also ein sehr feines Spinnennetz von Querverweisen und Andeutungen und so kleine Hommagen und so kleine schöne Details, die durch die Leblancs Schöpfung immer wieder ins Spiel gebracht wird. Also man hat immer wieder so kleine Querverweise in der Lupin-Serie, die dann auf die Romanreihen quasi verweisen und wo das dann so ein bisschen aufgedeckt wird und aufgelöst wird und wo man so als Zuschauer mitgenommen wird, auch wenn man die Bücher nicht kennt, ist überhaupt kein Problem und es ist auch überhaupt nicht komisch, dass diese Bücher immer wieder vorkommen, weil es ist in Frankreich anscheinend das Ding, also das gehört in jeden belesenen französischen Haushalt, habe ich gelesen, da steht die Lupin-Bücherreihe und so ist es gar nicht komisch, dass es immer wieder vorkommt, sondern man merkt es einfach als Zuschauer und wie gesagt, ich kannte die Bücher ja so rein gar nicht, aber es wird immer wieder mit diesen Querverweisen gespielt und mit den Tricks, die dann aufgelöst werden und das ist sehr schön, wie ich finde.
Komplizierter hättest du es nicht erklären können.
Ja, ich weiß.
Man hätte auch einfach sagen können, der Meisterdieb in dieser Serie ist ein großer Fan dieser Romanreihe, schenkt sie auch seinem Sohn und weil einem der Polizisten auffällt, da gibt es eine Verbindung, heißt diese Serie halt Lupin.
Ganz genau. Ende. Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Also ich wollte es einfach auch ein bisschen, sonst kriegen wir die Minuten ja nicht voll, wenn ich das jetzt einfach so gesagt hätte. Also es geht in der Serie aber weniger um diese spektakulären Raubzüge, wie man es jetzt vielleicht denken würde, so Ocean's 11-mäßig, sondern um die Ermittlungen drumherum und vor allem um das zurückliegende Verbrechen, also der angebliche Raub des Vaters von Hassan. Und das wiederum bedeutet, dass natürlich viel mit Rückblenden gearbeitet wird. Ne? Also wir sind mal in der Vergangenheit, in der Kindheit vom Hauptdarsteller, dann sind wir mal so ein bisschen junges Erwachsenenalter und dann natürlich auch ganz viel in der Gegenwart. Und da muss man zumindest mit einer wachen Gehirnhälfte dabei sein, würde ich sagen, um das so ein bisschen mitzubekommen. Und im Verlauf der Serie, wie Marcel schon gesagt hat, hast du das überhaupt gesehen? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Hast du das dir jetzt angeguckt?
Ja, gestern, alle Folgen auf einmal.
Siehst du.
Ich kann rückwärts erzählen, worum es geht. Und aber was du da erzählst, ich habe keine Ahnung, welche Serie du beschreibst, Mona. Also ich habe anscheinend eine ganz andere Serie gesehen. Da werde ich dir gleich davon zu erzählen, was ich gesehen habe.
Okay, dann machen wir es gleich. Wie du schon gesagt hast, geht es also um die Ermittlungen und um alles, was drumherum dann so passiert. Also nicht so sehr der Raub, sondern um die Ermittlungen und das Aufdecken. So, jetzt sag du doch mal, bevor ich mit den Mund fußlich rede und du mich dann nur wieder eiskalt wegmobst, sag doch einfach mal,
eiskalt weggemobbt,
wie du findest.
Vom Slytherin Marcel Mann. Also, ich habe eine Serie gesehen, wo ein junger Mann sich überlegt, wie er an Geld kommen kann, denken wir vermeintlich, und eine Riesen-Coup anstellt, um dieses Collier zu klauen. Und dann stellt sich nach und nach heraus, es ist ein kleiner persönlicher Rachefeldzug von Hassan, warum dieses Collier gestohlen werden soll. Weil dieses Collier, was jetzt aufgetaucht ist bei einer großen Auktion, ist besagtes Collier, was vor 25 Jahren verschwand und dem Vater von Hassan, der sich vor lauter Scham im Gefängnis vermeintlich erhängt hat, untergeschoben wurde. Und jetzt kommt nach und nach raus, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist faul. Dieses Collier, wo war das all die Zeit? Der Vater hat es nicht geklaut, das ist ein ehrbarer Mensch. Also wer hat es geklaut und wer hängt alles mit drin? Und das sehen wir jetzt, wie der Hassan, der wirklich in einer geilen, charmanten Manier jeden reinlegt und immer drei Schritte voraus ist und so eine Art moderner Robin Hood. Weil natürlich ist er ein Verbrecher, aber ein sehr sympathischer, ein sehr gewiefter und wir feuern ihn an und die Polizei ist eigentlich uns ein bisschen im Weg. Und das ist das, würde ich sagen, das Herzstück dieser Serie. Die Art und Weise, wie Hassan, gespielt von Oma C, oder ich bin mir gar nicht, ich würde sagen, er heißt C, aber es ist S-Y, wie er gespielt wird. Er ist sympathisch, er ist unserer Meinung nach immer im Recht und er ist der Polizei drei Schritte voraus und vor allem, er legt auch die Menschen rein, vor allem die Bösen, die Einbrecher, die, nicht Einbrecher, wie heißen das, Verbrecher, die legt er rein, obwohl die denken, sie hätten ihn reingelegt und dann stehen sie plötzlich da und denken, oh fuck.
Ja.
Und das ist so schön gemacht. Und dieses Collier ist gerade halt Mittel zum Zweck. Weil ohne dieses Auftauchen dieses Colliers, von dem wir gar nicht wissen, dass es so eine Vergangenheit für ihn hat am Anfang, gäbe es ja keinen Grund, warum es diese Serie geben sollte.
Genau. Das war wirklich toll. Das war toll, wie du das erklärt hast, Marcel. Und du bin ich dir dankbar, dass du den Knoten gelöst hast in den Gehirngängen unserer Hörer. Und so ist es. Und ich finde es eine großartige Serie, wie du schon gesagt hast, die eben von dem Schauspieler lebt, den ich ja sowieso, ich finde den in allen Filmen und so weiter toll. Es ist nichts Neues, dieses der Gangster oder der charmante Dieb ist drei Schritte voraus und am Ende wird auch immer alles brav aufgelöst und so. Das ist jetzt nichts Neues, aber es ist großartig gemacht. Wir haben die in einem Rutsch auch durchgeguckt. Auch das ist ein kleines Manko, dass man das Gefühl nicht losbekommt, dass es eigentlich hätte ein Film werden sollen, aber weil sich eine Serie halt besser verkauft, hat man das jetzt halt als Serie gemacht. Das ist das Einzige. Ansonsten finde ich das großartig gemacht. Es hat einen coolen Stil, die Serie. Die schafft es auch, diese Rückblenden so schön umzusetzen, dass man sieht, es ist irgendwie anders, aber es ist trotzdem irgendwie alles stimmig. Und ich finde es großartig, dass die ursprünglich weiße Figur durch Omar Sy jetzt eben, also einem schwarzen Schauspieler, verkörpert wird. Das macht sich die Serie auch immer wieder zunutze, weil diese Romanfigur, die ja als Vorbild dient, die so einst als hochgebildet inszenierter Dieb an der Spitze der Gesellschaft steht, fängt jetzt also von ganz unten an in der Serie. Ne? Er ist ein weißes Kind mit senegalesischem, ich wusste, guck mal, die ganzen französischen Worte habe ich ausgesprochen bekommen und jetzt ist es mir da zum Verhängnis
aber
geworden.
Aber Afrika, wenn du Rassistin bist, ja, weil du die Moorstraße so liebst und für ihren Erhalt kämpfst, deswegen weißt du das nicht, weil du eine Alt-Reich-White-Power-Mona bist. Jetzt kommt es raus. Du bist die Lisa Eckert dieses Podcastes, die Leni Riefenstahl der Bilder in meinem Kopf. Du bist Eva Braun.
Also halt, stopp. Nein, nein. Bevor
zurück
das
zu dir, Magda Goebbels.
Sag mal, also wirklich, bevor das jetzt wieder in den falschen Hals bekommt, ich distanziere mich an dieser Stelle von jeglichen Aussagen der letzten 10 Sekunden. Ja, und das macht sich die Serie also immer wieder zunutze und auch das finde ich schön gemacht und deckt so auch gesellschaftliche Fehlstellungen und Missstände auf jeden Fall auch auf, die da immer wieder so ein bisschen angespielt werden.
Ja.
Super, oder nicht?
Also ich muss sagen, die haben das gut gelöst, weil es ist jetzt dadurch, dass er halt schwarz ist und aus der Unterschicht kommt und sein Vater dementsprechend gar keine Mittel hatte, sich zu verteidigen, entsteht natürlich dieses soziale Gefälle, aus dem er heraus agiert. Und vor allem nutzt er manchmal seine Position als schwarzer Mann sehr, sehr gut aus, weil sie uns vor die Augen führt, dass Schwarze sehr oft gar nicht beachtet werden. Und das nutzt er aus, wenn er in der Putzkolonne arbeitet, um an was ran zu kommen, dass er im Gefängnis plötzlich auftaucht und er nutzt aus, dass Schwarze für Weiße oft gleich aussehen und das finde ich, das machen die ganz geschickt. Das wird da gar nicht groß drüber gesprochen, sondern man sieht es dann einfach und denkt, deswegen ist es denen nicht aufgefallen, weil die konnten die nicht unterscheiden, die haben einfach den ignoriert und er legt dann halt auch Leute aus der Ober- und aus der Unterschicht rein, aus den Banlieues, also den Vororten, so nennt man das, so das Speckgürtel von Frankreich, die Problemviertel und es kommt immer wieder, gibt es süße Situationen, wie eine alten Frau irgendwie ihre Diamanten abschwatzt und die Polizei, wie er mit gefälschten Ausweisen hantiert und dass er sich zunutze macht, dass Leute auf die falschen Dinge achten.
Genau.
Und das ist ganz schön gemacht und auch das Verhältnis zu seiner Ex-Freundin, mit der er eigentlich ganz gut ist, aber die halt ein gemeinsames Kind haben und aber nicht mehr als Familie zusammenleben. Das ist auch immer ganz schön, weil er ist sozusagen zwischen Arbeit und Familie hin und her gerissen. Ja. Und ich mochte das, dass es so rasant ist. Die Musik ist sehr geil und es ist französisch. Es sieht also einfach ästhetisch aus. Es sieht die Bühnensituation, also Bühnenbilder, die Sets, die sind einfach geil gemacht, aber manchmal halt auch unlogisch. Also mir sind so zwei Sachen aufgefallen, dass ich dachte, das sieht jetzt schön aus, aber in der Realität wäre das super unlogisch gerade.
Ja, ja.
Und zwar so Kleinigkeiten, die überhaupt nicht handlungsrelevant sind. Es gibt auch eine Szene bei der Auktion, wo die Frau, die junge Dame, der das Collier gehört, das Collier präsentiert und die kommt eine Wendeltreppe herunter.
Ja,
und die kommt eine wahnsinnig lange Wendeltreppe herunter, weil sie wird begrüßt und hier ist das Auktionsstück mit der Besitzerin, Applaus. Ja. Und man wird sich denken, jetzt ist sie dann nach 5 bis 10 Sekunden auf der Bühne. Nein, 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 nein. Ja, sie braucht über eine Minute und die Leute würden nicht eine Minute einfach klatschen und da die aus 7 verschiedenen Kamerawinkeln abgefilmt wird, ist es für den Zuschauer interessant und spannend und mit einer Kamerafahrt. Ja. Aber man denkt sich, hä? wenn ich da sitzen würde und da wird jemand wird begrüßt, ja, reingerufen und die kommt einfach nicht, dann würde die irgendwann aufhören zu klatschen. Nein, die klatschen eben, kräftig eine
werden
Minute
die
weiter.
Die Hände taub.
Das sind ja so, wo ich dachte,
ja, das
euer
ist mir
Ernst?
Auch aufgefallen.
Und vor allem die erste Szene. Im Museum, ja, nachts im Museum, wo geputzt wird. So ja, formuliere ich es mal. Nachts im Museum, es wird geputzt. Es ist ein sehr ästhetisches Licht in diesem Museum. Das ist aber kein Putzlicht. Da dachte ich, nein, es ist viel zu dunkel, dass die putzen können.
Ja, da
könnten.
Sieht man keinen Dreck.
Es sieht einfach geil aus gerade, das ist so indirekte Beleuchtung. Ja. Das ist mir, und einmal macht er ein Paket auf, der Asan. Also er bekommt ein Paket, weil er sich ein Buch bestellt hat. Öffnet dieses Paket, als sei es nie zu gewesen. Er klappt es einfach auf. Und ich denke, hä? Auch bei Amazon in Paris wird doch das Paket verschlossen. Der macht das auf wie so eine Pralinenschachtel. Aber der klappt einfach den Deckel weg. Ne? Ich denke, also ganz ehrlich, eine Sekunde für Ratsch, Ratsch aufreißen. Und das hat überhaupt nichts mit der Handlung zu tun. Aber da gibt es so, glaube ich, sicher so 6 Momente in der Szene, wo man denkt, hä?
Ja.
Warum, hä? Das ist doch, das sieht hübsch aus, aber so würde der, nein, so macht man das nicht.
Ja, ja. Genau, das ist dieses so ein bisschen, ja, ästhetisch, stylischer, dass die dann wahrscheinlich da durchziehen wollten. Aber ich finde es also wirklich großartig und ich freue mich auf Staffel 2. Das ist ja schon bestätigt, das kann man hier auch an der Stelle droppen, dass es eine zweite Staffel geben wird und ich kann es kaum erwarten und man kann die in einem Rutsch durchgucken. Und auch im Internet wurde sie toll aufgenommen. Möchtest du das noch machen?
Die Kritik von Rotten Tomatoes?
Ja, sehr gern.
Also, ich sag's mal so. Rotten Tomatoes, das Tomatometer, hat 93% gegeben. Aber krass, man muss sagen, die meisten Serien sind sehr hoch bewertet, wie mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist. Also klar, wenn ich eine Serie richtig geil finde, dann bewerte ich die gut. Wenn jetzt mir eine Serie egal wäre, dann würde ich die ja nicht bewerten. Also haben die keine egalen Bewertungen.
Ja.
Weil es gibt auch hier einen Durchschnitt von 4,15 von 5 Punkten bei 227 Bewertungen. Also die Bewertungen sind reichlich da. Manchmal gibt es ja nur so 18 oder so. Und hier sind es 227. Ja, ja. Das finde ich sehr gut. Soll ich auch noch lesen, was Twitter schreibt?
Sehr gerne.
Ja, da schreibt Mrs. Satchmo, wer kennt sie nicht, ich werde versuchen, mit diesem furchtbaren Cliffhanger klarzukommen, mit dem Netflix mich hier gerade zurücklässt.
Ja, das stimmt. Und das ist es wirklich, oder? Ich habe das richtig gefühlt, weil ich dachte so, nein, nicht euer Ernst. Dann guckt man ja so, wie viele Minuten sind noch übrig von dieser Folge und du denkst so, 15 Sekunden, das kann nicht wahr sein.
Nee, das ist so das mittendrin, fand ich großartig. Aber das ist richtig, das ist gut gemacht. Das letzte Bild ist sehr, ist eine Nahaufnahme vom Hauptdarsteller. Das ist wirklich, das ist am Strand.
Toll.
Das funktioniert sehr gut. So ein, what? So.
Ja.
Und dann schreibt Cetina, Lupin, Serienempfehlung des Hauses, man erreiche mir mehr davon.
Auch sehr lustig.
Und Philosophie, das ist wirklich so, auch nicht Philosophie, schön, sondern Philosophie, schreibt, ich weiß nicht mehr, wer hier die Tage Lupin empfohlen hatte, aber Dankeschön.
So, wirklich. Das kann man auch an dieser Stelle uns auch für danken, dass wir euch heute diese Wahnsinnsserie vorgestellt haben. Die Facebook-Gruppen sind auch voll von durchweg positiven Gefühlen für diese Serie. Und ich habe auch durchweg positive Gefühle für die Serie und für den Hauptdarsteller Omar Sy, den ich einfach, also den finde ich auch einfach attraktiv.
Mir ist aufgefallen,
den kann man auch
was
einfach sich schön angucken.
Weißt du, was mir aufgefallen ist, was ich auch in lustiger Form, also in diesem Falle eine kuriose Form von Rassismus finde. Der ist ein schwarzer Mann mit einer sehr breiten Nase und großen Lippen. Ja. Er sieht aber für mich jetzt nicht karikaturesk aus oder so. Er sieht einfach aus wie ein attraktiver schwarzer Mann, der dadurch heraussticht, dass alle um ihn herum so gut wie weiß sind. Deswegen fällt es so auf. Aber dann gibt es ein Phantombild von ihm, wird in der Serie gezeichnet, von der Polizei. Und da hat er riesige Lippen. Wie so der Sarotti-Moor. Oder wie diese rassistischen Figuren, die man vor 100 Jahren so kannte. Schwarzes Gesicht, riesige rote Lippen. Und dann fiel mir auf, als er wieder eingeblendet wurde, so unterschiedlich zum Phantombild sind seine Lippen gar nicht. Aber im Bewegtbild und in seinem Gesicht sind halt da einfach seine Lippen. Aber auf dem Bild, auf dieser Zeichnung, sah das total absurd aus. Wie wenn Leute zu eng nahestehende Augen oder zu weit auseinanderstehende Augen haben, wenn die in ihrem Gesicht sieht, das fällt es gar nicht so auf, aber dann zeichnet man die und denkt, oh mein Gott, das ist so dein, nicht dein Makel, aber so dein, wie nennt sich das, dein prägnantes Merkmal.
Ja, Merkmal, ja.
Und es fiel mir total auf.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Aber der ist cool. Es ist also, ich kann die Serie nur empfehlen. Gestern habe ich da angefangen und dann nahm diese Serie Fahrt auf. Die ist spannend. Und zwar spannend im Sinne von, wie so ein guter Actionfilm, wo man denkt, oh, ich bin heute so schlapp, ich habe eigentlich keine Lust.
Genau.
Und der bringt den Kreislauf so richtig nach oben. Man hat das Gefühl, okay, ich mache jetzt Pause, jetzt räume ich die Spülmaschine auf, dann gucke ich weiter. Und also mich hat die Serie so richtig in Schwung gebracht. Also sie hat Drive.
Finde ich
auch. Sie
hat
richtig Drive.
Genau. Genau, das ist richtig. Die hat Drive und dann trägt einen diese, der ist ja so charmant immer in seiner Art und Weise in jeglichen Filmen und auch da wieder trotz des Meisterdiebs sein. Ist ja so charmant, das trägt einen dann durch die Episode und man denkt so, ich möchte mehr davon. Ich möchte ihn jetzt einfach auch nochmal 45 Minuten sehen. Und das finde ich also wirklich große Klasse. Ich wünschte, ich wäre so ein schöner, charmanter Meisterdieb.
Meinst du? Weil man, ich würde mich dieses Gewerk.
Nein, okay, ich drück's aus. Ich würde mich auch auf ihn einlassen. Ich würde denken, es ist ein charmanter Meisterdieb, ich weiß, und ich will gar nicht so genau wissen, was er macht, aber der hat mich. Du hast mich, Oma, sie, kein Problem, Lopin, ich folge dir, wohin du gehst.
Ich habe mir manchmal Willst überlegt, wenn ich mit dem drehen würde. Ich glaube, der ist so groß und ich bin im Verhältnis so klein, ich würde immer aussehen, als ob der mit einem Kind unterwegs wäre.
Ja, das stimmt wohl.
Das dachte ich so zwischendrin. Der wirkt so wahnsinnig groß. Und die anderen gar nicht so. Jetzt ist die Frage, ob der mit Absicht ist, ob das so inszeniert wurde oder ob das halt ein großer Mann ist. Und ich daneben sehe dann halt aus, als ob ich noch nicht ausgewachsen sei.
Ja, ich glaube, dann wäre das mit der Beziehung vielleicht auch problematisch.
Nee, ich würde wahrscheinlich jetzt würde man nicht mich auch spielen, für die. Sondern einfach wie sozusagen
Aber ich,
eine Szene, wo wir nebeneinander laufen, würde ich denken, wie, aussehen wie Harry Potter und Hagrid.
Ja, es ist wirklich so. Ja, aber ich meine, dann wäre das für mich natürlich, dann wäre ich dauernd für seine Tochter gehalten, anstatt seine Freundin.
Das wäre
natürlich auch
problematisch. Das wollen wir wirklich nicht. Weil diese Pädophilie-Geschichte muss auch aufhören, Mona.
Nein, das muss endlich.
Wenn jemand ein Problem hat mit großem Altersunterschied oder optischen Defiziten, dann innerhalb einer Beziehung, dann bist du das. Das ist so dein, da kriegst du wirklich, da kriegst du Gänsehaut. Wenn du denkst,
Puls.
So alt. Und der ist mit ihr verwandt. Ich kenne dich, dann machst du alles. Das ist wie wenn du einen anaphylaktischen Schock bekommst. Wenn du Paare siehst, wo du denkst, die sind viel zu alt und zu jung füreinander.
Ja, und da stehe ich auch zu. Ich fand noch lustig, mir ist aufgefallen, es ist doch die gleiche Villa wie von Ziemlich Beste Freunde, oder?
Du, ich bin mir nicht sicher, weil viele von diesen Häusern sehen so aus, dachte ich dann. Aber ich weiß, was du meinst. Weil es gibt, das sind diese Räume, die sehr groß, so bibliotheksartig sind. Mhm. Und die werden immer so inszeniert, dass man von einem Raum in den nächsten gucken kann. Das ist das von Ziemlich Beste Freunde. Weil es kommt immer einer aus einem, die Kamera guckt auf eine Tür, aber durch den ganzen Raum auf eine Tür.
Genau.
Und da siehst du noch den anderen Raum. Und dann kommt immer einer ins Bild. Vermutlich ist das einfach eine französische Einstellung. Das ist so. Und da dachte ich, ja, das ist komisch. Und meistens steht einer und einer sitzt.
Ja.
Deswegen ist.
Stimmt.
Das sind so französische Kameraeinstellungen.
Ja. Aber ist doch Wahnsinn. Also deswegen ist es vielleicht auch so erfrischend, dass man einfach mal so ein bisschen, wahrscheinlich fällt es einem gar nicht so richtig auf, wie jetzt mir, aber es ist einfach so ein Gefühl, dass es so ein bisschen erfrischend ist, was man sich da anguckt durch die anderen Einstellungen und andere Optik und andere anderen Style.
Die Sprache, da habe ich mich auch gewundert, warum haben die im Deutschen die Titel der Polizisten so gelassen wie Commissaire und
Stimmt, das
wie heißt denn das? Lieutenant, sondern so, aber Inspekteur.
Inspekteur.
Ja, aber ich die ganze Zeit, warum nennt ihr den einfach nicht Inspektor? Ihr müsst es ja nicht Englisch machen, aber es war für mich total irritierend, dass jemand gesagt hat, Inspekteur, warten Sie.
Stimmt.
Und Kommissär. Und ich dachte, hä? Ja. Das klingt gerade irgendwie, wie wenn sie jetzt noch am Schluss, es wird auch manchmal gemacht, dass sie anstatt, dass sie Tschüss sagen, dass sie das Salü lassen.
Salü sagen.
Oder Hallo, Salü. Ja. Und ich denke immer, damit auch der Letzte begreift, wir sind in Frankreich.
Wir sind.
Aber ich mach das ganz ehrlich, ich könnte nochmal 5 Folgen gucken. Diese Serie war ja, wir haben ja drüber gesprochen, als ich es noch nicht geguckt habe. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das. Und du stellst die vor. Ja. Und dann habe ich angefangen und dachte, oh mein Gott, ich lieb's. Ich lieb's. Je t'aime. Je t'aime, Und vor allem, es gibt den besten Autounfall seit langem. Also das war wirklich dumm und dümmer fahren Auto. Ja. Das war so schön. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Das mochte ich.
Nee.
Man denkt, stimmt. Es gibt eine riesige Verfolgung, sagt Fast and the Furious. Ja. Und dann, whoopsie, falscher Gang. So ungefähr war das.
Ja, ach, war das, das wäre, wenn ich ein Fluchtauto fahren würde, dann wäre das genau die Situation.
Ja, das wäre einfach realistisch, wenn man in Eile mal nicht guckt. Wupsi-dupsi.
Es ist großartig. Ihr seht, wir haben uns also verliebt in diese Serie. Es gibt 5 Folgen mit nur 45 Minuten jetzt bei Netflix. Das lässt sich gucken. Und so 5 von 5 Gentleman-Gauner vergeben wir da einstimmig, oder? Volle Punktzahl.
Ich nehme meinen Chapeau-Klack ab.
Das Monokel fällt uns aus den Augen. Und es ist wirklich großartig. Viel Spaß beim Gucken dieser Serie, würde ich dazu sagen. Das muss man gesehen haben.
Bon chance.
Und ich weiß gar nicht... Ja, ich hoffe, dass die 2. Staffel einfach ganz fix kommt.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist eine sehr aufwendige Serie.
Ja, ne?
Da gibt es auch einen Hund, gab es da drin und Fahrradfahrer. Ich wollte gerade sagen, das ist meine Lieblingsszene, aber es gibt 1, 2 Szenen, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich süß. Da habt ihr euch, das gefällt mir jetzt gerade gut.
Oh, da wird es einem warm ums Herzchen.
Ja, es gab auch 1, 2 Szenen, wo ich dachte, da müsstet ihr jetzt nur den Hauptdarsteller durch Liam Neeson austauschen. So wie einer läuft im Zug auf den anderen zu.
Ach ja.
Und die Abteiltüren öffnen sich und schließen sich. Das habe ich jetzt schon 50 Mal gesehen. Und jetzt muss ich versuchen, ihn umzubringen, ohne dass die anderen Fahrgäste es merken. So. Und dann gibt es wieder Szenen, wo man denkt, Lieferando-Fahrer, toll. Im Ernst?
Ja,
das war eure Idee?
Es ist toll, ja. Eben, es ist manchmal vorhersehbar und manchmal kennt man den ein oder anderen Ding schon, aber es ist trotzdem großartig und es kriegt einen immer wieder und das finde ich wirklich sehr schön. Schaut sie euch an, wärmste Empfehlung und eine meiner absoluten Lieblingsserien, auf jeden Fall jetzt schon, würde ich sagen.
Ja.
Oder?
Oui, oui. Oui,
sehr
oui.
Schön. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Jeden Mittwoch eine neue Folge Watchlist, der Serienpodcast. Und dann folgt ihr uns bitte gerne auf Instagram. Marcel Mann oder Moderatorin Mona. Und teilt ganz fleißig diesen Podcast in euren Instagram-Stories. Dann vertecken wir euch auch ganz gerne oder einfach in irgendwelchen Facebook-Seriengruppen oder einfach mit euren Freunden. Und folgt uns auch auf den Podcast-Plattformen. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt und verpasst somit nicht den hottesten Shit der Serienwelt. Und dann würden wir uns sehr freuen und bis nächste Woche, oder? Viel Spaß beim Lupin gucken. In die Instagram-Story packe ich mein Gesicht, wie ich Lupin sage. Es gibt nur einen möglichen Gesichtsausdruck, okay?
Ich habe nicht mehr so viele Gesichtsausdrücke. Nein, nein.
Nein, nein, ich weiß. Aber noch genug.
Lupin.
Und Lupin.
Abianto, liebes Publikum.
Salut!
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.